in die heutige Predigt mit einem kleinen Quiz einsteigen. Und zwar seht ihr gleich ein Bild, auf dem eine Geschichte aus der Bibel dargestellt wird. Du kannst das bitte mal abfahren. Genau, eine Geschichte aus der Bibel. Und die Frage an das Quizpublikum ist, welche Geschichte sehen wir denn hier dargestellt? Genau. Super, muss mich in aller Form entschuldigen, aber als ich die Idee hatte, waren die Läden schon zu. Ich kann dir jetzt hier nur so einen schäbigen Müsli-Riegel anbieten, aber den darfst du von Herzen genießen. Komm, Melanie, kriegst auch einen. Aber du kannst gerade schlecht fangen, ne? Genau. Genau, also wir sehen hier, wie Kain den Abel erschlägt. Sonntag ist ja bekanntlich Tatort-Tag in den Öffentlich-Rechtlichen und da habe ich gedacht, da Gemeinde ja auch immer kulturrelevant sein soll, kann so ein bisschen Mord und Totschlag auch im Gottesdienst gar nicht schaden. Deshalb heute die Predigt über Kain und Abel und auch hier zeigt sich mal wieder, der Mörder ist immer der Gärtner, war bei der Geschichte auch so. Also passt alles wunderbar. Dankeschön. Ja, für die meisten Christen ist es ja so, dass ihnen der Zugang zum Neuen Testament so ein bisschen leichter fällt als der Zugang zum Alten Testament. Im Alten Testament, da stehen eine ganze Menge von Sachen, die ja schon echt herausfordernd sind, wo wir auch immer wieder mal Schwierigkeiten haben, das so ein bisschen in Einklang zu bringen mit dem Gottesbild, wie wir das so im Neuen Testament auch vorgestellt kriegen, wo wir so dieses Zeugnis finden vom verlorenen Sohn und ähnliche Dinge. Und dann erleben wir im Alten Testament, dass da auf einmal Dinge passieren, die da so gar nicht richtig dazu passen wollen. Ich habe übrigens für mich selber gemerkt, so ein Schlüssel damit irgendwie umzugehen, ist auch immer genau hinzugucken, ob denn die Dinge, die dort passieren, von Gott wirklich gut geheißen werden. Also sagt Gott dort wirklich, es ist gut und richtig, dass es passiert, oder wird es einfach erst mal beschrieben, ohne dass es die Bibel direkt wertet. Und es wird eben in anderen Zusammenhängen klar, dass Gott das eigentlich gar nicht so toll findet. Und dadurch, habe ich gemerkt, so manche Dinge, mit denen man sich relativ schwer tut, die lösen sich dadurch auch ein Stück weit auf. Aber selbst wenn man das immer im Hinterkopf behält, gibt es immer noch eine ganze Menge von Sachen, die eben, wie gesagt, ganz schön herausfordernd sind, wo man halt sagt, wie passt dieser Gott, den wir im Alten Testament finden, zu dem Gott, den wir im Neuen Testament vorgestellt kriegen? Trotzdem ist es so, dass es auch im Alten Testament eine ganze Menge von Sachen zu entdecken gibt, die wirklich wertvoll sind, wo es sich einfach lohnt, auch so ein bisschen auf diesem Schwarzbrot rumzukauen, einfach zu gucken, was ist dort wirklich passiert, warum handelt Gott dort so, wie er handelt, wo man auch immer wieder mal Seiten von Gott entdecken kann, auch im Alten Testament, die wirklich total ermutigend sind für unsere eigene Beziehung zu Gott heute. Auch wenn sie es manchmal auf den ersten Blick gar nicht so richtig erschließt. Und das gilt auch für die Geschichte von Kain und Abel. Ich will sie zu Anfang mal einfach gemeinsam mit euch angucken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne mal aufschlagen. Das ist das erste Buch Mose, Kapitel 4, also ganz am Anfang. Erste Mose 4, die Verse 1 bis 16. Und dort steht: Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und blickte grimmig zu Boden. Und im weiteren Verlauf der Geschichte wird Kain dann so neidisch auf Abel, dass er beschließt, Abel umzubringen, und er setzt es auch in die Tat um. Und als dann Gott später zu Kain kommt und ihn fragt, wo ist dein Bruder, da lügt kein Gott eigentlich ziemlich dreist ins Gesicht. Er sagt, das weiß ich doch nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Und sozusagen die Pointe ist, dass ja Abel eigentlich sozusagen Schafhirte ist. Also er sagt ja, bin ich denn der Hirte des Hirten? Also eigentlich hat er dort noch eine ganz schön große Klappe Gott gegenüber. Und so irgendwelche eine Spur von Reue oder wenigstens von Ehrlichkeit ist bei ihm in dem Moment nicht da. Und das führt dann dazu, dass Gott den Kain verflucht. Übrigens der einzige Mensch in der gesamten Bibel, der von Gott verflucht wird. Aber Kain ereilt dieses Schicksal. Bei Adam wurde der Acker verflucht, aber nicht Adam persönlich. Kain ist der einzige, der persönlich von Gott verflucht wird. Und Gott sagt zu ihm, von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Und ein Aspekt in dieser Geschichte, die ich wirklich interessant finde und die wirklich viel über das Herz von Gott aussagt, ist, dass Kain ja immerhin die Verantwortung dafür hat, dass ein Viertel der gesamten Menschheit ums Leben gekommen ist. Das kann sonst auch keiner in der Geschichte von sich behaupten. Und dass er eben, wie gesagt, von Gott verflucht wird, dass er keine Reue zeigt. Und trotzdem wendet sich Gott nicht vollständig von ihm ab. Kain fürchtet um sein Leben und sagt ja, aber wenn ich von dir verflucht bin, dann kann mich ja eigentlich im Grunde genommen jeder erschlagen, der mich irgendwo trifft, weil was haben sie schon zu befürchten dadurch? Und Gott sagt dann in dem Moment nicht etwa, naja, das hast du dir selber zuzuschreiben, mit deinem eigenen Bruder hast du es auch nicht anders gemacht, sondern Gott erweist Kain nochmal die Gnade und er versah Kain mit einem Zeichen, schreibt die Bibel, damit niemand ihn töten würde. Also das finde ich manchmal ganz faszinierend, wie Gott immer noch in seinem Zorn auch und sozusagen in den schlimmsten Phasen seines Zorns den Menschen immer noch Gnade erweist. Ja, also wir sehen hier einen Gott, der scheinbar ziemlich ungerecht dem Kain gegenüber ist. Das Opfer des einen nimmt er an, das Opfer von Kain weist er zurück, der Kain verflucht. Und es stellt sich schon die spannende Frage, inwieweit kann uns das jetzt ermutigen für unsere eigene, für unseren eigenen Weg, den wir mit Jesus gehen. Und ich will in dieser Predigt gar nicht so die gesamte Geschichte nochmal aufrollen, da gäbe es auch viel dazu zu sagen, sondern ich will vor allem mal darauf eingehen, auf diese ungleiche Behandlung von Kain und Abel, die Gott in dieser Geschichte an den Tag legt. Eben, wie schon zitiert, der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an, Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Ja, warum behandelt Gott die beiden so ungleich, so scheinbar unfair in dem Moment? Und ich glaube, das lohnt sich, da an der Stelle wirklich genauer hinzugucken und mal dem Ganzen auf die Spur zu gehen, warum Gott hier handelt, wie er eben handelt. Von Kain lesen wir, dass er Gott einen Teil seiner Ernte geopfert hat. Bei Abel steht, er opfert von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Und das Fett war damals, heutzutage ist es ja so, dass man sagt, naja, also ich hätte mein Fleisch dann doch lieber gerne mager, aber zur damaligen Zeit war das Fett natürlich das Beste vom Besten, weil man es auch nicht oft gekriegt hat, weil es einfach vom Nährwert her auch wichtig war. Also die hatten weniger das Problem, dass es irgendwie zu viel gab, sondern wenn, dann war es eher zu wenig. Also das Fett war das Beste vom Besten. Also kann man sagen, Kain hat in gewisser Weise eben das Erstbeste geopfert, was so an Ernte da war. Abel hat das Erste und das Beste geopfert. Die Lämmer, sobald sie geboren worden sind, und das Fett von einem Teil seiner Tiere. Und ich denke, der Punkt ist hier gar nicht so sehr, was jetzt diese Opfer, die die beiden gebracht haben, sozusagen objektiv wert waren, also irgendwie jetzt verkaufen können oder so, hätten sie ja eh nicht. Aber vielleicht ist es so, dass sie in reinem Geldwert, wenn man so will, vielleicht sogar gleich viel wert waren. Vielleicht war das, was der Kain geopfert hat, sogar noch wertvoller als das, was der Abel gebracht hat. Wir wissen das nicht. Aber wir sehen eben, dass bei Gott letzten Endes eigentlich immer die Herzenshaltung zählt. Bringen wir das, was wir zu Gott bringen, aus so einem, ja, irgendwie so unter einer Haltung, dass wir sagen, wir bringen halt das Notwendige, das Minimum, aus so einer Haltung des religiösen Pflichtgefühls raus, weil es einfach dran ist, weil macht man halt so. Oder geben wir Gott das, was wir eben auch gut geben können? Mehr verlangt Gott gar nicht von uns. In so einer Haltung der Großzügigkeit und der ehrlichen Bereitschaft, es Gott auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Und aus dieser Sicht ist es eben so, dass die 10 Euro, die vielleicht ein Hartz-IV-Empfänger geben kann, unter Umständen mehr sind als die 100 Euro, die jemand gibt, der möglicherweise gut verdient. Aus dieser Sicht ist die eine Stunde, die irgendwie eine berufstätige Mutter investiert, unter Umständen mehr als die 3 Stunden, die jemand investiert, der arbeitslos und Single ist. Und aus dieser Sicht ist eben das Erste und das Beste, was der Abel gibt, mehr wert als das Erstbeste, was der Kain gibt. Und ich glaube, diese Herzenshaltung, die bei beiden dort deutlich wird, ist auch der Grund, warum Gott wohlwollend auf Abel sieht und sich schwer mit dem Verhalten von Kain tut. Ich glaube, es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, warum Gott so ein Herz für den Abel hat. Und das hat was zu tun mit dem Namen von den beiden. Oder diese Namen geben einen Hinweis darauf, warum das so sein könnte. Kain, das bedeutet, also es ist nicht so ganz geklärt, was das jetzt wortwörtlich bedeutet. Da streiten sich die Theologen, aber es geht so in die Richtung Gewinn, Erwerb, also irgendwas Wertvolles, was nahelegt, dass die Eva offensichtlich erwartet hat, dass der Kain mal eine große, wichtige Rolle spielen wird. Und Kain war sozusagen der Erste, der Erstgeborenen. Da darf man so als Mutter schon auch mal hohe Erwartungen haben. Das ist nicht verwerflich. Aber als dann der Abel geboren wurde und die Eva ihm einen Namen gegeben hat, da geht es in genau die gegenteilige Richtung. Abel, das bedeutet so viel wie Windhauch oder auch Nichtigkeit, was Unbedeutendes. Also eigentlich legt es nahe, dass Eva von Abel eigentlich überhaupt nichts erwartet hat. Das ist ungefähr so, als ob man eben sein Kind niemand nennt, weil mein Kind ist halt niemand, ein Nichts, ein Windhauch eben. Und wenn wir in die Bibel reingucken, dann sehen wir, dass Gott immer wieder so ein besonderes Erbarmen hat über die, ja ich sag mal so, über die Abels dieser Welt. Über die Leute, die einfach als Verlierer gelten, die Außenseiter sind, von denen keiner was erwartet, denen keiner was zutraut. Und immer wieder sind es genau diese Menschen, für die Gott in einem besonderen Maße ein Herz hat. Und gleichzeitig sehen wir, dass Gott wenig beeindruckt ist, wenn Menschen irgendwie mächtig sind, wenn sie reich sind, wenn sie zu irgendwelchen Eliten gehören. Also das allein ist jetzt noch nichts, was Gott irgendwie vom Hocker haut. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Seht euch doch einmal um in euren eigenen Reihen, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Ja, danke für die Blumen, Paulus. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Und das ist so eine Seite von Gott, die zeigt uns die Bibel wieder und wieder und wieder. Josef, also der aus dem Alten Testament, Josef und David hatten beide eine Menge Brüder und sie waren die jüngsten ihrer Brüder und das bedeutete so nach den gesellschaftlichen Vorstellungen der damaligen Zeit, du bist der unbedeutendste deiner ganzen Familie oder zumindest mal unter den männlichen Nachkommen und Gott er wählt genau diese jüngsten Brüder, um mit ihnen Heilsgeschichte zu schreiben. Gerade bei David finde ich das eine super spannende Geschichte, als der als Samuel von Gott ausgesandt wird, um David zum König zu salben. Da wusste er ja noch gar nicht, wen er dort salben sollte. Er wusste nur, geh zu Isai, das ist hier das Familienoberhaupt, und lass mal die Söhne antreten und ich werde dir dann schon zeigen, wen du zum König salben sollst. Und das macht er dann, er geht dorthin und da stehen dann so 7 Söhne wie die Orgelpfeifen, einer irgendwie prächtiger als der andere, so richtig mit Charisma und Ausstrahlung und Wohlgestalt. Und Samuel stellt sich vor den ersten hin und denkt so, also wenn ich mir den angucke, das ist doch der geborene König von Israel. Und Gott sagt, nee, der ist es nicht. Okay, geht dann einen Schritt weiter, steht vor dem nächsten, ja, aber der, Mensch, das passt total. Und Gott sagt, nee, der ist es nicht. Und ich versuche mich so in Samuel reinzuversetzen, wenn das so die ganze Reihe von den 7 durch ist und es stehen keine Söhne mehr da. Und dann sagt sie irgendwie so, okay, und jetzt? Und er hat dann die Eingebung, die Idee, den Isai zu fragen, ja, sind das denn alle deine Söhne, die hier stehen? Und der sagt, nö, es gibt noch den David, das ist aber der Jüngste, der sitzt gerade irgendwo auf dem Feld und hütet die Schafe. So unbedeutend, selbst in den Augen seines eigenen Vaters, dass er ihn noch nicht mal mit dazu eingeladen hat, bei dieser Sache mit dabei zu sein. Und Gott sagt zu Samuel, das ist der, den ich zum König von Israel berufen will. Und den hat Samuel dann gesalbt. Oder wenn wir als Beispiel Gideon nehmen, der von sich selber sagt, ich bin das unbedeutendste Mitglied der unbedeutendsten Familie hier in dieser Ecke. Wer wird denn auf mich hören, wenn ich hier anfange, Israel in die Schlacht führen zu wollen? Und Gott sagt, ich berufe dich. Jesus hätte alle möglichen Leute als seine ersten Jünger berufen können, die besten Theologen seiner Zeit, hochgestellte Beamte, Leute aus vornehmen Familien, auf die jeder guckt und denen jeder zuhört. Aber die ersten Jünger, die Jesus beruft, sind einfache Fischer. Und ein einfacher Fischer ist der Fels, von dem Jesus sagt, auf dir will ich meine Kirche bauen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und der springende Punkt ist hier nicht, dass Gott ein Problem damit hat, wenn Menschen irgendwie was drauf haben oder wenn sie aus einer guten Familie kommen oder wenn sie Macht haben. Das ist für Gott nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, Gott hat immer dort ein Problem, wo Menschen hochmütig sind, wo sie sich über andere stellen, wo sie denken, dass sie Gott nicht brauchen. Und das sind die Menschen, mit denen Gott eher weniger anfangen kann. Es ist auch hier wiederum nicht eine Frage des objektiven Werts, wenn man das bei Menschen überhaupt so ausdrücken will, sondern es ist immer die Frage, welches Herz bringen die Menschen jeweils mit. Und Gott hat auch immer wieder Menschen berufen, die wirklich zur Elite ihrer Zeit gehört haben. Aber dann gab es auch immer wieder Abschnitte in der Lebensgeschichte dieser Menschen, wo sie von Gott auch ganz schön geerdet worden sind. Mose war ein Prinz am Hof des ägyptischen Pharaos und er musste viele Jahre lang in der Wüste irgendwelche Schafe hüten, bis Gott entschieden hat, jetzt bist du soweit, dass ich dich berufen kann, mein Volk ins gelobte Land zu führen. Paulus war ein brillanter Theologe, ein Rabbi, der, je nachdem, wie man gefragt hat, hoch geehrt oder hoch gefürchtet war. Und als Jesus ihm auf der Straße nach Damaskus begegnet ist, war Paulus erstmal blind und hilflos und musste diese Zeit durch, bis er dann seinen öffentlichen Dienst so als Völkerapostel tatsächlich beginnen konnte. Gott hat ihn da ganz schön auf den Boden runtergeholt. Gott hat ein Herz für die Schwachen, für die Außenseiter, für die Demütigen, für die, die sagen, Gott, ich bin bereit, das mit dir zu machen, aber ich weiß genau, ohne dich kann ich eigentlich nicht das bewegen, was du mit mir gemeinsam tun möchtest. Und es ist Gott so wichtig, dieses Herz für die Schwachen und für die Außenseiter, dass er sich entschieden hat, in Gestalt des irdischen Jesus, also in diesen Jahren, in denen er als Mensch hier auf der Welt war, genau als so ein Niemand aufzutreten. Ja, ich meine, ihr kennt so die Lebensgeschichte von Jesus alle. Er war der Sohn eines Handwerkers, unehelich gezeugt, ist aufgewachsen in einem herzlich unbedeutenden Dorf irgendwo in der Provinz in Galiläa. Und die Galiläer, das waren so, ja, wenn man so will, die Ostfriesen von Israel. Also wir wissen aus zeitgenössischen Quellen damals, also so wie es bei uns heute Ostfriesen-Witze gibt, so gab es damals Galiläer-Witze. schon allein wegen ihrem Dialekt. Daran haben die Leute übrigens auch Petrus dann erkannt, als Jesus schon gefangen genommen war. Du bist doch auch in Galiläa, du redest doch auch so wie die. Und stell dir mal vor, was ist so für dich der uncharismatischste Dialekt, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Also irgendwie so, Jesus hält die Bergpredigt auf Schwäbisch oder keine Ahnung, was auch immer dir da einfällt. Ja, aber genau so hat Jesus gesprochen. Völlig uncool. Ja, Sabine, wenn ich jetzt irgendwo anders wäre, hätte ich sächsisch gesagt. Das ist, nee, also wie gesagt, überleg dir einfach, was ist so ein Dialekt, wo du echt sagst, nee, das passt jetzt irgendwie nicht so zu der Vorstellung, hier Jesus, König der Könige, charismatischer Redner und so. Und das ist genau der Dialekt, den Jesus gesprochen hat. Er hatte regelmäßige Gemeinschaft mit Zöllnern, mit Prostituierten, dem Bodensatz der damaligen Gesellschaft. Mit diesen Leuten hat er sich umgeben. Und dafür haben die anderen, die wohlangesehenen Leute gesagt, der ist doch verrückt, das ist doch ein Säufer, ein Fresser, der ist doch besessen. Einmal haben sie sogar zu ihm gesagt, Jesus, du bist doch ein Bastard. Sie sagen, hey, wir sind keine unehelichen Kinder, wir sind Kinder vom himmlischen Vater. Und das ist ja insofern eine doppelte Freundlichkeit, zum einen wegen dieser unehelichen, vermeintlich unehelichen Zeugung von Jesus und zum anderen aber auch einfach, weil ihm geistlich abgesprochen wird, ein Kind des Vaters zu sein. Hey, Jesus, du Bastard. Und schließlich ist er wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben. Und dann sagt Jesus im Johannesevangelium, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn Gott sagt, dass er ein Herz hat für die Verlorenen, für die Zerbrochenen, für die, die abgelehnt werden, für die, denen keiner was zutraut, dann meint das Gott richtig ernst, so ernst, dass er einer von diesen Menschen geworden ist. Vielleicht bist du jetzt gerade eben in so einer Lebenssituation, von der du sagst, eigentlich stehe ich vor einem ganz schönen Scherbenhaufen. Oder vielleicht hast du es erfahren, dass dich Menschen in deinem Umfeld massiv abgelehnt haben, dass sie dir nichts zugetraut haben, dass sie nichts mit dir zu tun haben wollten. Vielleicht waren das sogar Menschen aus deiner Familie oder Menschen aus deiner Gemeinde. Selbst sowas kommt ja leider vor. Bei Abel war es seine eigene Mutter, die schon im Moment seiner Geburt gesagt hat, du bist ein Niemand. Und wenn das irgendwie so bei dir was wachruft, dann erinnere dich dran, dass Gott das erwählt, was in den Augen der Welt schwach ist, was unbedeutend ist, was verachtet ist. Und dass dein Ja alles ist, was Gott braucht, um mit dir eine ganz erstaunliche Geschichte zu schreiben. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen weniger dramatisch. Vielleicht sagst du, ja, Scherbenhaufen oder irgendwie Ablehnung von der Familie oder so, von solchen Kalibern reden wir gar nicht. Aber trotzdem fällt es mir irgendwie schwer, dass Gott mit mir was vorhaben könnte. Sicher mit meinen Nachbarn und mit allen möglichen Leuten. Aber kann Gott wirklich mit mir eine besondere Geschichte schreiben? Und vielleicht fallen dir 100 Gründe ein, warum das so ist. Oder vielleicht fällt dir nur ein einziger ein, aber der reicht dann auch schon. Vielleicht sagst du, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu ungebildet, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Vielleicht sagst du auch, ich bin zu durchschnittlich. Das war so, ich fand das ganz spannend, was der Christian Reschke bei der Gemeindefreizeit gesagt hat, was, ja, so dieser Gedanke, hey, es gibt Menschen, die haben so krasse Biografien, wenn die vorne hinstehen und sich irgendwie ihr Zeugnis geben, da staunen alle nur noch und sagen, boah, was Gott bei dem tut. Und wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, naja, gut, bürgerlich auf dem Dorf aufgewachsen, irgendwo ganz brav in der evangelischen Landeskirche zum Glauben gekommen, brav in die Gemeinde gegangen, heute immer noch ein gutes Verhältnis mit meiner Familie, was kann ich, irgendwie nie Sex, Drogen, Rock'n'Roll durchgemacht, was genau kann ich jetzt hier irgendwie erzählen? Vielleicht ist auch das dein Punkt, dass du sagst, eigentlich, es ist nichts Schlechtes, es ist nichts Tolles, ich bin irgendwie so durchschnittlich. Und dann erinnere dich dran, dass genau wie bei Kain und Abel bei Gott nie der objektive Wert von irgendwas zählt. Für Gott ist es relativ egal, ob du einen Spitzenabschluss in Theologie hast. Für Gott ist es nicht wichtig, ob du irgendwie das krasseste Bekehrungserlebnis mitbringst. Ob du irgendwie angesehen bist von allen Leuten. Es sind deine 2 Fische und 5 Brote und dein offenes Herz, die nur du bringen kannst. Aber wenn du sie bringst, dann kann Gott mit dir die erstaunlichsten Geschichten schreiben. Und weil Kain an Abel schuldig geworden ist, konnte Gott mit Abel keine erstaunliche Geschichte mehr schreiben. Er ist ja eben ums Leben gekommen. Aber ich finde, in dieser Geschichte im Alten Testament wird wirklich was sichtbar von diesem Herz, das Gott hat, eben für solche Menschen, die mit offenem Herzen bringen, was sie bringen können, die in ihrem Umfeld auf Ablehnung stoßen. Und das sind die Menschen, denen Gott sich zuwendet. Und das wäre einfach so mein Wunsch für dich, für mich, für uns alle, dass wir uns von diesem Herzen Gottes ermutigen lassen, dass wir uns nicht abhängig machen von unseren eigenen Möglichkeiten, dass wir uns nicht davon abhängig machen, was andere Leute von uns denken, sondern dass wir uns abhängig machen, was für Gott möglich ist und wie er uns sieht. Amen.